Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa.
Na, erstmal, dass die Konferenz hier jetzt zum zweiten Mal stattfindet, ist ja eigentlich auch ein Kompliment, nicht nur für Baden-Württemberg, sondern fürs Land, nachdem wir die CeBIT nicht mehr haben, nachdem Deutschland da ja quasi von der Karte zu verschwinden drohte. Und wenn es nach uns geht, wollen wir Baden-Württemberg zum KI-Standort Nummer 1 in Europa machen. Und die Grundlagen sind ja jetzt nicht ganz schlecht. Vom Cyber Valley bis zu Heilbronn über Stuttgart haben wir ganz gute Grundlagen dafür. Wir sind natürlich gegenüber China und USA in der ersten Runde hoffnungslos zurückliegend, aber vielleicht gibt es ja jetzt eine Chance, in der praktischen Anwendung nochmal aufzuholen.
Sovereignty does not mean autarky, and sovereignty doesn't mean anti-US or anti-Singapore or China. Sovereignty means we have a certain set of rules how we want to live here. We have a certain set of rules how we are giving promises to the government and to our customers, and to be able to fulfill them, even a US company who wants to make business here has to apply to these rules. And this is exactly what Stackit and the Schwarz Group does. We find a framework, an ecosystem with digital services that you can run even foreign services someone in this world. And this is what I'm saying. We have to be 100% clear that sovereignty means we are open to everybody who is absolutely able to apply to this level of service. Okay.
Ich war auf der Tech 2026 in Heilbronn. Die beiden Eingangszitate sind dort gefallen. Das erste von Cem Özdemir, dem frisch gewählten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, und das zweite von Rolf Schumann, dem Digitalchef der Schwarz-Gruppe und Co-CEO von Schwarz Digits, also dem Unternehmen, mit dem ich auch diesen Podcast gestalte. Aus Heilbronn von der Tech, durchgeführt vom Handelsblatt, habe ich eine optimistische Botschaft mitgebracht. Oder vielleicht ein bisschen präziser, weil ich, wie viele von euch auch ja schon vorher optimistisch war, ein Fundament und eine Erzählung, die diesen Optimismus stützt. Denn tatsächlich gibt es, und das ist in Heilbronn ganz deutlich geworden, eine Art von Kontinuität aus dem, ja, sogar 19. Jahrhundert bis jetzt ins 21. Jahrhundert. Im Kern geht es dabei um die Frage, ob und wie Baden-Württemberg und auch ganz Deutschland in 10, in 15 Jahren noch ein reiches Land oder Land sein können. Das ist eine Frage, die sich schon viele gestellt haben und die natürlich mit dieser KI-Transformation, die vor uns liegt, nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommt. Nicht nur was den technologischen Fortschritt angeht, sondern was die ganze Transformation angeht. Von Arbeitsprozessen, von der Wirtschaft und von der gesamten Gesellschaft durch und mit künstlicher Intelligenz. Und anfangen, fürchte ich, muss man dabei mit einem Eingeständnis, mit einer ehrlichen Feststellung zu Beginn. Den ersten Akt des gegenwärtigen Schubs der künstlichen Intelligenz, den haben wir in Deutschland und Europa nicht voll mitgenommen, um es freundlich zu sagen. Die meisten großen Sprachmodelle, die Software hinter ChatGPT oder Claude, kommen aus den Vereinigten Staaten oder aus China. Das große Geld ebenfalls. Und in ganz vielen Bereichen scheint es so, als würden wir zurückliegen. Manche sprechen sogar von hoffnungslos. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber dieses Grundgefühl, wir hätten etwas verpasst, ist eben auch nicht ganz falsch. Und trotzdem muss man sehen, dass die Geschichte damit alles andere als zu Ende erzählt ist. Denn in verschiedenen Bereichen der vernetzten Technologie haben wir in Deutschland und in Europa gar nicht so schlechte Voraussetzungen, in der Forschung zum Beispiel. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir noch alle Chancen haben. Wir müssen sie jetzt bloß nutzen. Ich habe dazu eine These, die nach Baden-Württemberg ins Schwabenland besser passt als irgendwo sonst hin. Denn meine These rund um den möglichen Erfolg und den immer noch möglichen Erfolg der KI-Transformation in Deutschland, die bezieht sich darauf, dass ich glaube, dass wir etwas Altes aus dem 19. Jahrhundert dabei sind, wiederzuentdecken. Dass die Basis davon, wie im 19. Jahrhundert noch heute existierende große, weltprägende Konzerne aus Deutschland und auch aus Europa entstanden sind, dass diese Basis für künstliche Intelligenz neu gefunden worden ist. Und gleichzeitig beinhaltet das auch ein bisschen die Auseinandersetzung mit den vielen Versäumnissen, die völlig zweifellos da gewesen sind. Wenn wir uns nämlich anschauen, wie die Digitalisierung in den letzten 20, 25, vielleicht 30 Jahren in Deutschland funktioniert oder eben nicht funktioniert hat, dann müssen wir feststellen, dass Deutschland zu vielen der Transformationen, wir haben ja die meisten von uns schon verschiedene miterlebt, zu vielen Transformationen einfach zu spät gekommen ist. Die Internet-Transformation, die war in Deutschland sehr zäh. Bis man hier begriffen hat, welchen Stellenwert zum Beispiel E-Commerce hat, ist viel Zeit ins Land gegangen. Ebenso die Cloud-Transformation, die in Deutschland zäh und schleppend verlaufen ist, mit den entsprechenden Erfolgen und ganz eindeutig auch im Bereich Social Media. Es gibt heute keine relevanten Social Media Plattformen, die weltweit Relevanz haben, aus Europa. Diese verschiedenen Transformationen, da könnte man denken, setzen sich zu einem Muster zusammen. Deutschland ist halt immer später dran. Ich sehe aber ganz konkrete Zeichen dafür, dass das bei der KI-Transformation in Deutschland nicht so ist. Vor einem Jahr, im Mai 2025, hat OpenAI Bilanz gezogen, wer weltweit ihre Werkzeuge wie benutzt. Und da sind interessante Zahlen insofern rausgekommen, als dass sie ein anderes Bild von Deutschland zeichnen, als man auf den ersten Blick vielleicht wahrnimmt. Denn Deutschland hat die meisten ChatGPT-Nutzer in ganz Europa und gehört vor allem bei den zahlenden Kunden zu den drei größten Märkten der Welt. Wenn man das übersetzt, bedeutet das, dass in Deutschland wahrscheinlich eine siebenstellige Anzahl von Menschen 20 Euro im Monat ausgeben, einfach um bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz vorne mit dabei zu sein. Und dass so viel Geld, so viele Menschen investieren, um bei einer neuen Technologie dabei zu sein, das ist nicht unbedingt typisch für Deutschland. Die Zahl aber, die für mich die große optimistische Erzählung, die auch bei der Tech in Heilbronn so deutlich geworden ist, am besten stützt, ist ebenfalls von OpenAI aus dem Mai 2025 und sie betrifft Entwickler und Entwicklerinnen. Sie betrifft also die Leute, die Fachleute, die mit KI eben nicht nur so privat ein bisschen fragen, wie dieser Chatverlauf jetzt zu deuten ist, sondern die sich damit beruflich oder zumindest in interessanten Projekten beschäftigen. Denn Deutschland ist nicht nur an Platz 3, was die zahlenden Nutzer angeht bei ChatGPT, Deutschland ist sogar an Platz 2, was diejenigen Menschen angeht, die die KI-Schnittstelle von OpenAI benutzen. Und das bedeutet für mich ganz konkret, dass hier eine ganz alte Erzählung wieder vorhanden ist. Denn wenn man eine KI-Schnittstelle benutzt, dann weiß man, was man tut. Dann hat man da einen fachlichen Zugang. Und dass Deutschland da an Platz 2 ist, nach den USA weltweit. Das heißt für mich, dass die alte Tugend des Tüftlertums in Deutschland im Bereich KI wiederentdeckt worden ist. Wir waren im 19. Jahrhundert in Deutschland das Land der Tüftler. Und daraus sind im 19. Jahrhundert Weltkonzerne wie Bosch, wie Siemens, wie Mercedes entstanden. Und dieses Tüftlertum, das übersetzt sich inzwischen in eine Art KI-Tüftlertum. Wenn eine hohe sechsstellige Zahl von Menschen in Deutschland die KI-Schnittstelle von OpenAI benutzt, dann heißt das für mich nichts anderes, als dass überall dort draußen Leute anfangen zu basteln und zu schauen, was kann man mit der Technologie wie machen, wie kann man sie produktiv einsetzen. Ich bin mir natürlich 100%ig sicher, dass das immer in absolutem Einklang mit den jeweiligen Richtlinien der Unternehmen, in denen diese Leute arbeiten, passiert. Da bin ich 100%ig sicher, dass nicht nur AI Act, sondern auch DSGVO jedes einzelne Mal bis ins Detail beachtet werden. Aber darauf möchte ich gar nicht hinaus. Das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass hier eine alte Eigenschaft, die schon einmal für einen Wohlstandsschub in Deutschland gesorgt hat, plötzlich wiederentdeckt worden ist. Vielleicht war sie auch immer da, sie ist bloß zwischendurch etwas in den Hintergrund getreten. Denn zum Tüftlertum gehört aus meiner Sicht auch eine bestimmte Form von Mut. Denn Tüfteln heißt immer, an der Grenze von dem, was vielleicht gerade machbar ist, entlang zu tänzeln, manchmal auch Konzepte auf den Weg zu bringen, die anderen lächerlich erscheinen mögen und trotzdem auszuprobieren, was man damit wie machen kann. Diese Haltung, das geht nicht, das will ich nicht, das haben wir noch nie so gemacht, ist eine, die Tüftlern schon immer zuwider ist und sie probieren es einfach trotzdem. Im Tüfteln ist eine Form von Mut verborgen, von der ich glaube, dass wir sie in Deutschland brauchen. Und jetzt haben wir also diese Situation, dass wir KI-Tüftler und Tüftlerinnen in Deutschland haben, just zu dem Zeitpunkt, wo wir eine Transformation brauchen, damit dieses Land in 10, in 15 Jahren eben noch ein reiches Land ist. Aber daraus ergibt sich direkt eine Frage, nämlich bei aller Liebe zum schwäbischen Tüfteln, warum Heilbronn? Warum nicht zum Beispiel Berlin oder im Zweifel Frankfurt, München? Als geborener und auch wirklich überzeugter Berliner kann ich mal versuchen, das ganz objektiv anhand von Zahlen zu erläutern. Wenn wir vom Wohlstand sprechen, von der wirtschaftlichen Kraft in diesem Land, die ja ganz eindeutig mit Technologie zu tun hat, mit Bodenschätzen jedenfalls eher nicht oder zumindest nicht mehr, dann gibt es einen großen Unterschied zwischen Deutschland und vielen anderen Ländern, zum Beispiel auch Frankreich. Und der direkte Vergleich, der zeigt sehr deutlich, warum am Ende die Tech in Heilbronn sogar relevanter sein kann oder muss als eine ähnliche Veranstaltung in Berlin. Wenn man sich die ökonomische Kraft von Frankreich anschaut, dann erwirtschaftet die Region um Paris fast 30% der gesamten französischen Wirtschaftsleistung. Will sagen, das schlagende, pulsierende Herz der französischen Ökonomie ist ganz eindeutig die Hauptstadt. Um den Unterschied zu Deutschland ein bisschen besser darstellen zu können, hat das Institut der deutschen Wirtschaft vor einiger Zeit mal durchgerechnet, was passiert, wenn man die Hauptstädte verschiedener europäischer Länder einfach rausoperiert und die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung vergleicht. Will sagen, wie wichtig ist die jeweilige Hauptstadt für die Wirtschaftskraft eines Landes? Nimmt man die wichtigste Maßzahl für die Wirtschaftskraft, nämlich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von Gesamtfrankreich, zieht man Paris davon ab, dann crasht dieser Durchschnittswert um 15% runter. Genau das hat das Institut der deutschen Wirtschaft ausgerechnet, und zwar für viele europäische Länder. Für London ist das -11%, für Athen, das sind sogar -19%. Die durchschnittliche Wirtschaftskraft pro Kopf sinkt in den allermeisten Fällen in Europa dramatisch, wenn man die Hauptstadt rausnimmt. Die Zahlen sind, wie gesagt, schon ein paar Jahre alt, in der Substanz aber weisen sie eine Richtung auf. Deutschland dagegen war nach den Daten des IW Köln offenbar das einzige Land der Welt, wo sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf vergrößert, wenn man die Hauptstadt rausnimmt. Die Zahlen sind, wie gesagt, schon etwas älter. Bis Ende der 10er Jahre war das so. Inzwischen ist es in Berlin vor allem durch die Startup-Landschaft besser geworden. Aber in der Substanz ist die Aussage gleich geblieben. Denn die Botschaft dahinter macht den großen Unterschied bei der wirtschaftlichen Kraft Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern aus. Der Wohlstand Deutschlands wird in der Fläche erarbeitet und nicht in zwei, drei oder gar einer großen Metropole. Und das wiederum bedeutet, dass die digitale Transformation, die KI-Transformation in Deutschland in der Fläche klappen muss und nicht nur in einzelnen Städten. Wenn Frankreich es schafft, Paris per KI-Transformation auf die nächste Ebene zu hieven, dann reicht das zunächst aus. In Deutschland dagegen müssen wir die KI-Transformation in der Fläche schaffen. Nicht nur in den Metropolen, sondern in den Mittelstädten und auch auf dem Land. Anders lässt sich der Wohlstand dieses Landes nicht in die Zukunft übertragen. Und eine kurze persönliche Note möchte ich noch anfügen. Diejenigen, die glauben, es sei ja nur Wirtschaft, haben davon eine strukturell aus meiner Sicht gefährliche Betrachtungsweise. Denn ich denke, niemand von uns will ernsthaft dieses Land mit 25% Arbeitslosigkeit sehen. Ich glaube, das wäre ein Recipe for Disaster, wie man so sagen darf. Und das wiederum bedeutet, es geht nicht nur darum, dass wir in Deutschland reich bleiben. Es geht auch darum, dass die liberale Demokratie ohne eine funktionierende Wirtschaft aus meiner Sicht noch stärker gefährdet ist als ohnehin schon. Um übrigens mal die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Erfolgsrezepte von Frankreich und Deutschland auf den Punkt zu bringen, kann man sich einfach die Aktienindizes der beiden Länder anschauen, die wichtigsten, nämlich in Deutschland den DAX 40 und in Frankreich den CAC 40. Das sind also die 40 börsennotierten, wichtigsten und auch größten Unternehmen in den jeweiligen Ländern. In Frankreich kommen 37 der CAC 40 aus Paris und Umland. Nur 3 sind irgendwo in anderen Regionen, in Mittelstädten oder auf dem Land. In Deutschland, wenn man sich den DAX 40 anschaut, kommen 2 aus der Hauptstadt Berlin. Aus anderen Top-Metropolen, München, Frankfurt, kommen 12. Und ganze 26 DAX-Konzerne, der 40 DAX-Konzerne, kommen aus Mittelstädten, aus verschiedenen Regionen oder gleich vom Land. Diese Unterscheidung, 37 in Paris versus 26 in Deutschland, eben nicht in den großen Städten. Das macht die Unterschiedlichkeit aus. Das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Resilienzfaktor. Das bedeutet nämlich, dass der Wohlstand, der in der Fläche erarbeitet wird, auch eine größere Substanz und eine geringere Angreifbarkeit haben dürfte. Und gleichzeitig leitet das über zu dem Thema, was damit unmittelbar zusammenhängt. Denn natürlich ist es auch eine Frage der digitalen Souveränität, wie wir die KI-Transformation sinnvoll hinbekommen. Wir haben bei der Kombination von Plattformen und digitaler Vernetzung häufig beobachtet, dass im vernetzten ökonomischen Bereich, also das, was Plattformen ausmacht, ein wiederkehrendes Muster zu sehen ist. Und dieses Muster heißt, dass mit der Zeit immer größere Anteile der Wertschöpfung von den Unternehmen verschoben werden in Richtung der Plattform. Das bedeutet ganz konkret, dass wenn wir in Deutschland, in Europa wirtschaftlich erfolgreich bleiben wollen, dann brauchen wir eine gewisse digital vernetzte Unabhängigkeit. Das ist eben, wie Rolf Schumann eingangs gesagt hat, etwas völlig anderes als Autarkie. Es bedeutet aber, dass man anfangen kann zu verhandeln, weil man entweder nicht gezwungen ist, eine bestimmte Plattform, eine bestimmte Technologie, ein bestimmtes großes Sprachmodell, eine KI zu benutzen, oder weil eine bestimmte Form von gegenseitiger Abhängigkeit besteht, die eine Nivellierung der Abhängigkeit mit sich bringt. Das mag sich komplex anhören oder irgendwie wirtschaftstheoretisch. Und genau diese faktischen Auswirkungen sind in Heilbronn besprochen worden. Wie schaffen wir es in Deutschland, in Europa, die KI-Transformation digital souverän hinzubekommen? Und eben auch die Transformationen, die davor notwendig sind. Zum Beispiel die Cloud-Transformation. Zum Beispiel die Transformation, was die Verwendung und Erhebung der eigenen Daten angeht. Übrigens passt bei dieser Entwicklung Heilbronn ziemlich genau in das Muster. Im April 2026 hat wiederum das Institut der Deutschen Wirtschaft die 400 deutschen Kreise und Städte nach durchschnittlicher Kaufkraft pro Kopf sortiert. An der Spitze, noch vor Starnberg, vor München, vor Hamburg, steht Heilbronn. Heilbronn ist da sogar die einzige Stadt überhaupt in den oberen 10 Plätzen. Der Rest sind Kreise, die durch bestimmte Unternehmungen in diesem Bereich besonders viel gut bezahlte Jobs mit sich gebracht haben. Da passt eben auch ins Bild, dass die Unternehmen der Schwarz-Gruppe in Heilbronn bzw. Neckarsulm sitzen und mit Schwarz Digits gerade eine eigene Cloud- und KI-Infrastruktur aufbauen. Genau mit diesem Ziel der digitalen Souveränität auch im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wieder in der Fläche, wieder genau dort, wo Deutschlands Stärken nachgewiesenermaßen seit dem 19. Jahrhundert erkennbar sind. Deswegen eben auch Tech in Heilbronn, weil das keine Ausnahme ist, sondern eine Art deutsche Regel, die zu wenig Menschen wirklich berücksichtigen. Denn die KI-Transformation ist eben nicht ein großes Startup in Berlin oder ein toller Exit in München oder ein Weltmarktführer in Frankfurt. Das gehört dazu und soll auf keinen Fall schlecht geredet werden. Aber wenn man die wirtschaftliche Kraft dieses Landes in die nächste Ebene überführen möchte, die Daten- und KI-geprägte Ebene nämlich, dann braucht man nicht nur eine bestimmte Form von Kraft und Unabhängigkeit in diesem Bereich, man braucht ebenfalls eine vernetzte, eine flächendeckende und am Ende auch resilientere Art von wirtschaftlichem Erfolg. Ich glaube, dass mit den KI-TüftlerInnen in Deutschland genau der Pfad besteht, der zu einem erneuten Erfolg führen kann. Wir haben gerade die Zahlen gesehen, was das Bruttoinlandsprodukt angeht. Das Wachstum in Deutschland ist im Prinzip seit 2018, seit fast 10 Jahren mehr oder weniger konstant oder rückläufig. Ich will sagen, wir haben jetzt schon ein Problem, noch bevor die große KI-Transformation richtig angefangen hat. Ich glaube, dass wir diesen Optimismus, wir können es schaffen, nicht nur brauchen, sondern dass sich mit dem KI-Tüftlertum, das in Heilbronn beschworen worden ist, auch ein sehr interessanter Weg ergeben hat. Diese These möchte ich mit durch die ganze Sendung nehmen, ob und wie nicht nur Heilbronn vielleicht als Vorbild taugt, weil dort die KI-Transformation klappen muss und nicht nur in Berlin-Mitte, sondern auch, ob das KI-Tüftlertum nicht eigentlich genau die Weise ist, die mit am besten passt zu der Art, wie in Deutschland eben Erfolg hergestellt wird. Denn das unterscheidet sich strukturell, zum Beispiel vom Silicon Valley oder von China, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Ein bisschen Zurückfinden zur Tugend, ein bisschen eigene Modernisierung und am Ende stärker auf den eigenen Mut zu schauen als auf die eigene Angst. Das möchte ich in die Sendung mitnehmen und anfangen damit etwas überraschend mit einem Zitat von Robin Herrmann. War auch schon mal in diesem Podcast als Geschäftsführer von Stackit, also dem Cloud-Anbieter, der auch zu Schwarz Digits gehört. Und der hat darüber gesprochen, dass es nicht nur immer ein Nachteil sein muss, wenn man davon ausgeht, etwas später anzufangen als andere.
Als wir vor ungefähr 8 Jahren angefangen haben, hätten wir da schon gewusst, wie schwierig es ist, hätten wir wahrscheinlich das sein lassen. Aber wie das halt so ist, wenn du dann mal dran bist. Das eine ist, dass diese Fähigkeit, eine Cloud zu bauen, erfordert brutale technische Expertise, erfordert auch einen sehr, sehr schmalen Skill. Diese Leute zu kriegen, ist nicht einfach. Witzigerweise kommen von denen aber ganz viele jetzt nicht mehr zu uns, weil wir so geil bezahlen, sondern die kommen, weil die an diese Mission glauben. Weil die kommen von den Hyperscalern und sagen, hey, wir wollen an der Mission mitarbeiten. Und ich habe neulich einen Bewerber gehabt von einem der Hyperscaler und der wirklich aus der amerikanischen Organisation dort kommt, der ein wichtiges Produkt dort baut, der sagt, ja, ich habe bis 13-jährige Tochter, was will ich in der mal erzählen? Und zu erzählen zu können, ich war da dabei, ist eine andere Story, ich sage, ich war halt einer der 1000 Engineers bei Google. Also das ist, glaube ich, das eine, dass ich sage, wir kriegen über diese Mission den Skill. Und ich glaube aber, du kriegst auch diese technische Komplexität, musst du in eine gewisse Größe kommen, damit es skaliert. Also das ist nichts, was du baust für 30 Kunden oder für 300 Kunden. Das heißt, du musst schnell genug die Skala jetzt kriegen in Europa. Und da müssen wir, glaube ich, richtige Allianzen bilden, weil das wird nicht funktionieren, wenn jedes Land in Europa für sich denkt. Das geht nur, indem wir Europa uniform an der Stelle denken und damit halt in der Skalierung die Technik bauen und danach oben halt einfach genug halten, dass jeder anwenden kann. Und da haben wir auch tatsächlich ein bisschen den Vorteil, der Spätere zu sein, weil wir können natürlich schauen, was hat denn bei den drei Großen gut funktioniert und was vielleicht auch nicht, und können vielleicht auch vermeiden, das zu bauen, was nicht funktioniert hat.
Soweit Robin Herrmann. Und das ist ehrlicherweise eine Aussage, die ich mir auch selbst schon oft gesagt habe und wo ich nicht immer ganz sicher war, ob ich hier nicht ein bisschen Wunschdenken mit reinrühre. Es gibt einen technologischen Effekt, der nennt sich Leapfrogging. Der ist auch wissenschaftlich und statistisch nachweisbar. Das ist, wenn man ein bisschen später dran ist, dann kann man manchmal eine Generation überspringen und kommt so technologisch ganz nach vorne. Aber Leapfrogging bezieht sich eher auf die Nutzung einzelner Technologien als auf ganze Geschäftsmodelle. Und trotzdem sieht man am klassischen TÜVT in Deutschland, dass in bestimmten Situationen ein spätes, aber druckvolles Aufholen tatsächlich als Erfolgsrezept betrachten werden kann. Schauen wir da nämlich nach Stuttgart ins Jahr 1886. Da ist ein junger Mann namens Robert Bosch im Stuttgarter Westen und hat eine Werkstatt für Feinmechanik und Elektrotechnik. Ein Geselle, ein Lehrjunge, das war die ganze Firma. Die Werkstatt liegt sehr, sehr versteckt in einem Hinterhof. 4 Jahre später überhaupt erst kommt Bosch auf die Idee, ein Schild an die Straße zu hängen, damit die Kunden ihn überhaupt finden können. Und trotzdem war der Durchbruch von Bosch eben keine Erfindung aus dem Nichts. Ein Ingenieur kommt zu ihm und bittet ihn, einen Magnetzünder nachzubauen. Ein Magnetzünder also, das den Funken in einem Motor erzeugt, in einem Verbrennungsmotor. Natürlich genau dem Motor, der damals unter anderem für die automobile Revolution gesorgt hat. Ziemlich genau so ein Ding gab es schon bei der Firma Deutz in Köln. Also fuhr Robert Bosch dorthin und sah sich das Gerät genau an, hat erstmal überprüft, ob hier ein Patent drauf liegt und dann hat er etwas getan, was eben Tüftler typisch ist. Er hat es nicht nur einfach nachgebaut, er hat überlegt, wie er es verbessern könnte. Er hat überlegt, an welchen Stellen die Aufgabe, die dieser Magnetzünder hatte, vielleicht noch deutlich verbessert werden kann. Genau das war damals die Essenz von dem Weltkonzern, der heute Bosch ist. Nicht nur etwas nachzumachen, sondern diesen Ehrgeiz zu entwickeln, das besser machen zu können. Da ist eine bestimmte Form von Hybris drin. Erstmal zu schauen, wow, da gibt's jemanden, der ist Vorreiter, Avantgarde. Heute wäre das ins Silicon Valley zu schauen. Sich das mal anzuschauen und zu denken, nee, das kriege ich besser hin. Und genau diese Hybris, das ist der Mut, der bei Tüftlern und Tüftlerinnen häufig zu finden ist und der eben auch für Abwehrreaktionen sorgt. Erst viel später kam dann bei Bosch der Durchbruch. 10 Jahre später, nämlich 1897, gibt es einen weiteren Mann, der es schafft, die Zündung an einen schnell laufenden Automotor anzupassen. Und damit war eines der größten technischen Probleme des frühen Automobils gelöst. Wie kriege ich bei einem wahnsinnig schnell drehenden Motor in exakt dem richtigen Moment exakt die richtige Zündung am richtigen Ort hin? Dieser Vorsprung, der kam eben nicht daher, dass Bosch als erster eine Idee hatte, sondern dass er konstant versucht hat, die schon bestehende Idee, so gut, so genial sie vielen erschienen sein mag, weiter zu verbessern, um auf die nächste Ebene zu kommen. Dieses geduldige Bessermachen, das war schon immer eine große Tugend. Mit dem Tüftlertum geht eine Form von Innovation einher, die halt seltener disruptiv ist und häufiger iterativ verbessert. Und das kann sehr gut ein Erfolgsrezept für den deutschen KI-Erfolg werden. Ich habe auch mit Claudia Alsdorf gesprochen, die bei Schwarz Digits Business Development mitverantwortet. Und wir haben uns darüber unterhalten, wo dieses KI-Tüfteln vielleicht sogar einen strukturellen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten haben könnte.
Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Industrien eingehen. Aber nochmal, das ist immer dieser sogenannte Flywheel-Effekt. In dem Moment, wo ich mich sicher in einem Raum bewegen kann, in der analogen, sage ich mal, Welt wie in der virtuellen Welt. Wenn ich mich da sicher fühle, dann werde ich sehr viel innovativer und dann bin ich auch sehr viel schneller und sehr viel disruptiver, als wenn ich die ganze Zeit Angst habe, was mit meinen Daten passieren könnte.
Als notorischer Digitaloptimist bin ich natürlich gezwungen, so ein bisschen eine Balance herzustellen. Jetzt direkt in Reaktion auf Claudias Flywheel-Effekt. Denn auf der einen Seite bin ich sehr offensiv dafür, dass wir die Überregulierung in Deutschland und Europa versuchen, in den Griff zu bekommen. Dass es nicht immer komplexer und komplizierter wird, sondern dass wir mehr Möglichkeiten haben, auszuprobieren, bevor wir alles in Grund und Boden regulieren. Will sagen, wenn man einen Rahmen setzt, der nicht zu eng ist, dann kann die Sicherheit dazu führen, dass man sich freier darin bewegt, wie Claudia sagt. Um es auf den Tüftler zu übertragen, wenn der Tüftler, die Tüftlerin das Gefühl hat, ich bin in einer Art gesicherten Nichtschwimmerbecken, dann kann ich auch die wildesten Bewegungen versuchen durchzuführen. Ich kann eben trotzdem nicht ertrinken. Eine Infrastruktur also, die in Europa steht, die europäischen Regeln folgt, die muss dann kein Käfig sein, sondern die kann den Raum ausmachen, wo das Tüfteln befreiter aufspielen kann. Das heißt aus meiner Sicht nicht, dass man sagt, hurra, die DSGVO gilt zusätzlich noch zum AI-Act, lass uns beides nochmal verschärfen. Das kann aber bedeuten, dass man die europäische KI-Infrastruktur so aufsetzt, dass man damit sehr viel freier und sehr viel offensiver umgehen kann, weil man weiß, dass man bis zu einem bestimmten Punkt eigentlich alles machen kann, ohne fast automatisch Gesetze und Regeln zu brechen oder zumindest in Gefahr zu sein, das zu tun. Das sogenannte Sandboxing ist dafür ein sehr essentieller Bestandteil. Wir hatten das auch schon in der Sendung über die KI-Kommission, wo klar geworden ist, wir brauchen sogar auf staatlicher Ebene die Möglichkeit, Sandboxing zu betreiben. Das ging auf der Tech in Heilbronn so weit, dass der Polizeipräsident Baden-Württemberg für Technik, Logistik und Service der Polizei sogar von Sandboxing für den Staat und die Behörden gesprochen hat. Also erstmal Technologie ausprobieren zu können, von staatlicher Seite aus, ohne dass da reale Daten der Bevölkerung direkt konfrontiert werden müssen. Technologien auszuprobieren und zu verbessern. Das ist vielleicht der Kern des Tüftlertums. Und auch da glaube ich, dass Deutschland vom Schwabenland lernen konnte im 19. Jahrhundert, und vielleicht ja eben im 21. Jahrhundert wieder. Ich möchte beim nächsten Punkt noch einmal den Blick darauf richten, was uns vielleicht im Weg steht. Und zwar wiederum mit einem Zitat von Cem Özdemir.
Wir sind Rechtsstaatsstandort. Wir haben vergleichsweise gute Bildungspolitik. Wir haben verlässliche Rahmenbedingungen in der Politik. Wir sind Demokratien. Das kann jetzt nicht jedes andere Land unbedingt von sich gerade sagen in der Welt. Wir sind aber langsam und das ist ein immenser Nachteil. Und in Brüssel die Regulierung bei KI muss, glaube ich, noch so einen gesunden Mittelweg finden zwischen dem, was für uns wichtig ist, hohe Datenschutzstandards, Datensicherheit und auch die Verlässlichkeit, aber gleichzeitig eben halt auch die Flexibilität. Und da können wir, glaube ich, besser werden. Schnelligkeit, Flexibilität. Am Ende geht es nur mit Standardisierung und mit Skalierbarkeit. Und das sind so die zwei Engstellen, mit denen wir es leider in Deutschland zu tun haben, wo wir besser werden müssen.
Jetzt kann ich ja auch diese eigene These eben kritisch verproben. Wenn Deutschland das Tüfteln halt so wahnsinnig gut kann und im Bereich KI so viele Interessierte sind, warum ist da bis jetzt nichts Großes draus geworden? Das liegt an einer Anzahl von Gründen und Cem Özdemir hat hier leider einen Finger in die Wunde gelegt, nämlich Standardisierung und Skalierbarkeit. Gerade was die Skalierbarkeit angeht, haben wir eine gewisse Klemme. Denn Skalierbarkeit geht immer auch mit Finanzierung einher. Es gibt ja neben Startups auch sogenannte Scale-Ups, also schon erfolgreiche funktionierende Geschäftsmodelle, die einfach sehr viel Geld brauchen, um die nächste Größenordnung oder vielleicht auch die überübernächste Größenordnung überhaupt erreichen zu können. Dafür Geld zu besorgen, war in Deutschland bisher viel schwieriger als in vielen anderen Regionen der Welt und sogar Regionen von Europa. Deswegen glaube ich, dass gerade Skalierbarkeit sehr essentiell ist und die geht nicht nur mit Innovation, sondern auch mit Investition einher. Deutschland ist ärgerlicherweise, auch was die Investitionen angeht, nicht besonders groß. 2024 hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau mal ein paar Zahlen dazu aufbereitet auf Basis von OECD-Daten und herausgefunden, dass Deutschland im Bereich IT nur 1,4% des Bruttoinlandsprodukts eben in IT investiert. Nur 1,4%. Wo liegen wir da in Europa? Wir sind immerhin nicht letzter, könnte man sich sagen. Nach uns sind noch Island und Luxemburg. Wobei das zwei Länder sind, die zusammengenommen weniger Einwohner haben als Berlin-Mitte. Wenn man das kontrastiv betrachtet, dann liegen wir zum Beispiel bei den Niederlanden bei 3,6%, bei den USA bei 3,7% und bei Frankreich sogar bei 4,6% des Bruttoinlandsprodukts, das dort in IT investiert wird. Deutschland 1,4, Frankreich 4,6. Das heißt, auf die Wirtschaftskraft bezogen, investiert Frankreich mehr als dreimal so viel wie Deutschland. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, der mitschwingt in dem, was Cem Özdemir hier analysiert hat. Und auch diese Balance zu finden zwischen Regulierung, Flexibilität und Schnelligkeit. Da glaube ich, was die Schnelligkeit angeht, was die Bürokratie angeht, haben wir noch einen weiten Weg in Deutschland vor uns. Denn in den meisten Fällen sind es ja diese Tüftlerinnen und Tüftler, die ziemlich genau sagen können, so könnte es aussehen und das dann verproben müssen. Aber ich muss erstmal 10 Leute einstellen und das Geld dafür besorgen, um die Bürokratie sinnvoll abbilden zu können. Dann hat man sichergestellt, dass es wirklich schwierig wird, viel schwieriger als in vielen anderen Ländern, vom einzelnen genialischen Tüftler, von der einzelnen genialen Erfinderin hin zum Weltmarktführer zu operieren. Wenn wir so viel gehört haben von den deutschen Zulieferern, so wie Bosch und deren Teile, mit denen dann wiederum andere deutsche Konzerne wie Automobilkonzerne Weltmarktführer werden konnten, dann ist genau das, Zulieferer, ein Schlüsselwort für Ökosysteme. Heute betrachtet man Ökosysteme im Digitalen als eine wesentliche Stärke, zum Beispiel des Silicon Valley oder in Shenzhen in China, wo digitale Unternehmen ineinandergreifen können, weil sie wissen, wie sie Informationen übertragen können. Diese Standardisierung, die haben wir in Deutschland lange vernachlässigt oder eher als Regulatorik und Einschränkung und weniger als Möglichkeit einer wirtschaftlichen Explosion betrachtet. Auch hier brauchen wir eine Balance. Ich glaube nicht, dass alles bis ins letzte Detail standardisiert werden muss. Aber auch beim Tüfteln ist das Erfolgsrezept deshalb so wichtig, weil niemand weiß, wer vielleicht als nächstes das entscheidende Bauteil oder die entscheidende Software herstellt, die verschiedene Informationscluster miteinander vernetzt, um einen Mehrwert herzustellen. Und dazu müssen die verschiedenen digitalen Produkte und Plattformen sinnvoll miteinander sprechen müssen, ebenso wie die verschiedenen KI-Modelle. Gleichzeitig besteht darin natürlich auch, das möchte ich nicht verschweigen, ein Nachteil des Tüftelns. Man kann sich darin verlieren. Man verliert sich dann in der Perfektion oder in der Schönheit der Erfindung und vergisst, dass wirtschaftlicher Erfolg am Ende vielleicht in Stückzahlen oder eben in Umsätzen, in der Zahl der Menschen, die ein Produkt verwenden und auch verwenden wollen, liegt. Das ist die Sollbruchstelle, die beim Tüfteln vorhanden ist. Tüfteln ist quasi die praktische Fortsetzung des Forschens mit dem Mittel des Ausprobierens. Und da brauchen wir eine Übersetzung, in der Deutschland leider auch nicht wahnsinnig gut ist. Denn wenn man sich so verliert im Kleinen, im Detail, wenn man das große Ganze zu selten sieht und die Chancen zu selten sieht und deswegen auch viel schwieriger dafür Geld besorgen kann, dann haben wir eine der Schwierigkeiten, die wiederum Claudia Alsdorf besprochen hat.
Das stimmt mich wiederum optimistisch zu sagen, ja, es geht. Und das kann ich auf Deutschland übertragen und damit auch auf Europa übertragen. Was uns ausmacht, ist wirklich, glaube ich, diese Innovationsfreudigkeit. Die haben wir nach wie vor. Und da bedarf es nicht immer nur darum, große Gelder irgendwo reinzuwerfen. Und dann denkt man, dann skaliert das schon. Sondern es bedarf eigentlich nur der Bereitwilligkeit der großen Firmen, diese Lösung dann auch zu kaufen. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, wo die Deutschen noch so ein bisschen hinten dran sind, dass sie, ich will gar nicht über Risikokapital sprechen, aber das Risiko zu sagen, wir vergeben diesen Auftrag jetzt mal an ein Startup und nicht an ein großes Unternehmen, was schon 10 Aufträge dieser Art irgendwie abgefackelt hat. Das sollten wir ändern. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
Ich möchte diesen Part zusammenfassen, wo ich die Notwendigkeit einer Balance sehe. Wo ich gar nicht sage, dass meine Position die einzige ist, die komplett durchgesetzt dann den Erfolg ergibt, sondern wo man austarieren muss, wo muss man mehr Fokus drauf legen und wo muss man weniger drauf legen. Ich glaube, dass diese Balance dazu führen kann, dass man vom Tüfteln ins Skalieren kommt. Und wenn das passiert, wenn man also das Tüfteln übersetzen kann in einen skalierbaren wirtschaftlichen Erfolg, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man auch kritische Fragen stellen muss. Und wenn man das tut, wenn man also vom genialischen Tüfteln hinfindet zu einer wirtschaftlich erfolgreichen Skalierbarkeit, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich eben auch kritischen Fragen stellen muss. Die notwendige Reibung, genau das ist der Punkt, wo ich auf der Tech in Heilbronn mit Maya Göpel drüber gesprochen habe, der im Prinzip renommiertesten und bekanntesten Nachhaltigkeitsforscherin in Deutschland.
Klar, darum ging es ja auch, ne? Wirklich zu sagen, wie schaffen wir das hinzubekommen, dass wir mit geringstem ökologischen Fußabdruck eine richtig super Versorgungsleistung hinbekommen, also Performance einfach verbessern. Und dann bin ich aber, wenn ich da ernsthaft antrete, und das ist meine ganze Erfahrung mit dem zwischen Greenwashing und ernsthaft an der Transformation interessierten Unternehmen, dann mache ich mich eben auch transparent. Dann zeige ich die Fortschritte, weil damit kann ich auch Leute begeistern. Was wir aber sehen bei denen, die diese Abundance Story erzählen, die zerstören die Daten, allen voran die Tech Bros in den USA. Die nehmen ja die Umweltdaten runter, die Klimadaten runter, die Wasserdaten runter, sogar die Statistiken zum Arbeitsmarkt runter. Um dann zu behaupten, Leute, macht euch mal keine Sorgen, dass wir wahnsinnig reich werden und kleptokratisch den Staat ausnehmen. Im Endeffekt wird es euch allen gut tun. Das ist ziemliche fake Story. Also wenn die wirklich daran festhalten sollen, dann haben sie doch eine tolle Chance, mit dem, was wir an Datentransparenz herstellen könnten, mit den neuen digitalen Möglichkeiten, alle auf diese Reise mitzunehmen und zu begeistern. Das machen sie aber nicht. Sie wollen uns eine Blackbox verkaufen, während sie gleichzeitig für sich jeden Quadratzentimeter des Planeten vermessen. Da finde ich, ist ein bisschen Misstrauen schon ganz angebracht.
An dieser Stelle müssen wir das Zitat noch ein bisschen ausdehnen. Man erkennt sofort, Maya Göpel war auf der Tech in Heilbronn eben die Stimme, die nicht laut mitgejubelt hat. Und das ist auch richtig. Ich glaube nicht, dass man bei aller Euphorie, dass man bei aller Vision, die man in die Köpfe bekommen muss, was ich auch zu einem Teil als meine Aufgabe betrachte, da ein positives Bild zu zeigen, dass man dann gleichzeitig dafür sorgen muss, dass möglichst Einklang im Chor der verschiedenen Stimmen herrscht. Europa und Deutschland ist eben nicht China, wo es eine öffentliche Haltung in vielen Bereichen gibt, die die einzige Haltung ist. Europa lebt auch von dieser Vielstimmigkeit. Und ich glaube, man kann es bei einer Vielstimmigkeit auch übertreiben. Eine Fragmentierung kann halt auch eine Schwierigkeit sein. Aber gleichzeitig liegt eine Chance darin, wenn man Leute überzeugt, die eben am Anfang auch kritisch waren, und wenn man sie vielleicht nicht ganz überzeugt, sondern wenn sie einen Teil ihrer kritischen Haltung weiter aufrechterhalten, sodass man immer eine Form von Korrektiv hat. Eine Bremse und Korrektiv sind zwei unterschiedliche Dinge. Und es fällt uns manchmal schwer, das auseinanderzuhalten. Auch mir fällt das schwer, das auseinanderzuhalten. Aber die Frage ist schon, nicht nur, wie kann man eine Technologie nutzen, sondern auch, wofür und warum kann man die Technologie so nutzen, dass der Erfolg, der daraus resultiert, nachhaltig ist. Auch hier kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und das war ich an einigen Stellen mit Maya Göpel. Aber ich glaube, dass man da auch ein bisschen Realismus mit reinbringen muss. Denn auf absehbare Zeit werden wir jetzt nicht plötzlich das Silicon Valley rechts und links gleichzeitig überholen. Natürlich gibt es Punkte, in denen wir einen Vorsprung irgendwie ausbauen könnten oder überhaupt erstmal schaffen könnten. Aber die Geldsummen, die gerade im Silicon Valley bestehen, die Technologievorsprünge, die Know-how-Vorsprünge und auch die Radikalität, die gerade in den USA in fast allen Bereichen erkennbar ist, die hat sehr massive Auswirkungen auf den gesamten Komplex künstliche Intelligenz und staatliches und wirtschaftliches Wirken. Deswegen ist so reiner Jubel weder angebracht noch zielführend. Das ist wohlgemerkt gar nicht auf einzelne Personen bezogen. Ich finde wichtig, dass es Menschen gibt, die nur jubeln. Es ist aber auf ein gesamtgesellschaftliches Bild bezogen. Auf eine bestimmte Form von Debatte, die auch eine Stärke in Europa ist. Ich glaube, dass der europäische Vorteil eben darin liegen kann, nicht schneller zu wachsen als zum Beispiel das Silicon Valley, sondern besser zu wissen, warum und wofür und wie nachhaltig man das aufsetzen kann. Das kann Transparenz sein, das kann eine soziale und ökologische Wirkung sein, die man mitdenkt. Aber es kann eben auch sein, dass man bei der nächsten Detonation, beim nächsten Absturz etwas besser aus dem Tal herauskommt, weil der Absturz nicht so jäh und radikal erfolgt, weil er eben vernetzter, resilienter, flächiger ist. Und da merkt ihr sofort den Konnex zu dem flächigeren und breiter aufgebauten Wohlstand in Deutschland. Nicht nur was die Orte angeht, sondern auch was die wirtschaftliche Substanz angeht und sogar die Unterschiedlichkeit der Länder, die in Europa eben am Ende zusammenwirken. Auf der Tech in Heilbronn war Defense ein wichtiger Begriff, der viel diskutiert worden ist. Auch dagegen hat Maya Göpel sich kritisch geäußert, was ich dort umso wichtiger finde, um auch hier eine Balance hinzubekommen.
Na, ich war erfrischend euphorisch, als wir 2019 uns Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man diese digitale Revolution jetzt eigentlich auf die Sollbruchstellen der Nachhaltigkeit loslassen? Also, ne, wie kriegen wir Smart Grids hin? Wie kriegen wir erneuerbare Energiesysteme? Wie kriegen wir eine Vergütungsstruktur hin für all diejenigen, die sich um den Planeten kümmern, anstatt den nur auszurauben? Wie kriegen wir mehr Transparenz in viele der Supply, also Lieferketten rein, sodass wir tatsächlich Kinderarbeit und Extraktion zurückdrehen können, Korruption zurückdrehen können? Das sind ja wahnsinnige Potenziale. Und jetzt bin ich eher an dem Punkt, wo ich verstehe, ob der Zuspitzung der Lage, dass es notwendig ist, jetzt eben in Defense, das Riesenthema hier, auch reinzugehen. Aber was mich wahnsinnig bekümmert, ist, dass jetzt auf einmal das abgefeiert wird als der Wirtschaftswachstumsboom. Weil das ist einfach normativ völliger Fail. Und das ist auch ökonomisch, theoretisch wirklicher Schwachsinn. Weil da würden wir über Regrettables reden, also notwendige, aber bedauerliche Ausgaben. Weil wir uns hoffentlich alle einig sind, dass all das, was hergestellt wird, im Idealfall nie benutzt werden muss. Und wenn wir es benutzen, wird es sehr viel Zerstörung und Leid anrichten. Und trotzdem wird es heute in die gleichen Kategorien wie ethisches Investment und irgendwie Wachstum rein faktoriert. Und damit sind wir, finde ich, normativ in der Sprache, die wir verwenden, entgleist.
Und gleichzeitig ist klar, dass wir mit einem Krieg in Europa, der inzwischen von KI wesentlich mitbestimmt, wenn nicht sogar entschieden wird, wie viele Leute nicht wissen, dass wir mit einer solchen Situation natürlich auch die Verpflichtung haben, darüber nachzudenken, was bedeutet KI für die Sicherheit Deutschlands, für die Sicherheit der EU, letztlich für die Sicherheit der NATO? Erst recht, wenn die Vereinigten Staaten sich eben nicht nur im Silicon Valley-Kontext, sondern auch im militärischen Kontext immer stärker abkoppeln von Europa. Da kritisch zu fragen und gerade im Defense-Kontext auch etwas anderes gelten zu lassen als nur Begeisterung, halte ich für eine Stärke in Europa. Wo Europa und speziell Deutschland aber eine Stärke neu finden müssen, und das ist ebenfalls auf der Tech in Heilbronn umfangreich besprochen worden. Hören wir uns dazu nochmal Cem Özdemir an.
Was ich ganz klasse finde, und ist übrigens auch nicht ganz neu, man tut ja immer so, als ob Startups jetzt dieses Ganze was Neues wäre. Was war denn der Karl Benz? Was war denn der Gottfried Daimler? Was war der Maybach? Was war der Bosch? Das waren alles auch mal Klitschen, wenn man so will, die eine Idee hatten und gegen alle Widerstände für doof, für verrückt erklärt wurden, sich durchgesetzt haben. Und am Ende waren es Weltmarktführer. Und sie haben die Welt revolutioniert. Und genau das kann jetzt auch wieder passieren. Man muss den Leuten was zutrauen. Man darf die Leute nicht immer gleich irgendwie verurteilen. Man muss ihnen die Chance geben. Man muss ihnen auch Risikokapital geben. Man muss ihnen nicht gleich mit Arbeitszeitverordnungen kommen. Wenn sie die ersten 2 Jahre sagen, wir arbeiten einfach Tag und Nacht durch, hat mich das nichts anzugehen.
Özdemir nennt 4 Namen und das Schöne ist, dass sie alle in der Gegend rund um Heilbronn entstanden sind. Benz in Mannheim, Daimler und Bosch in Stuttgart, Maybach mittendrin. Heute betrachten wir diese Leute, jetzt speziell auch in Baden-Württemberg, als Genies des 19. Jahrhunderts und vergessen aber, dass ihre Geschichten am Anfang von Scheitern, von Spott und von der Überwindung von kaum überwindbaren Hindernissen gehandelt haben. Von einer tüftlerartigen Art sturem trotzdem machen. Und ich glaube, dass Cem Özdemir genau das mit diesem Zutrauen meint. Und da gibt es einen interessanten Twist, der gerade mit dem KI-Tüfteln in Deutschland zu häufig unter den Tisch gefallen lassen wird. Das ist eine Art Lieblingsgeschichte von mir aus dem automobilen Bereich, aus dem 19. Jahrhundert. Die Geschichte von Karl Benz, die kann man zurückführen auf 1886, das Patent auf den Motorwagen, quasi die Geburtsurkunde des Automobils. Das Problem war aber, dass ihm dieses Ding am Anfang niemand abgekauft hat. Der Verbrennungsmotor zum Beispiel war gar nicht der Standard, was Automobilität anging. Dampfwagen und sogar Elektroautomobile waren viel verbreiteter und dementsprechend in der Öffentlichkeit auch die Normalität. Niemand kauft ein Automobil mit Verbrennungsmotor, weil es als lautes, stinkendes, gefährliches Spielzeug für Verrückte gilt und die Verkaufszahlen sind dementsprechend ein Desaster. Dann passiert im August 1888 etwas Folgenschweres im Positiven. Denn Bertha Benz, die Frau von Karl Benz, technisch mindestens so begabt wie ihr Mann, steht eines Morgens früh auf und nimmt ihre beiden Söhne und schiebt den Motorwagen aus der Werkstatt und fährt einfach los, ohne ihrem Mann Bescheid zu sagen. Und zwar über 100 Kilometer weit von Mannheim nach Pforzheim. Über holprige Feldwege mit einem Auto, das eine solche Strecke vorher nie gefahren ist. Und das hatte einen Grund, dass diese Strecke noch nicht zurückgelegt worden war, weil das Auto damals relativ häufig kaputt ging. Was hat aber Bertha Benz getan? Sie hat das Auto unterwegs repariert mit dem, was eine Frau im 19. Jahrhundert dabei hatte. Eine verstopfte Benzinleitung hat sie mit einer Hutnadel freigemacht, eine durchgescheuerte Zündung hat sie mit ihrem Strumpfband isoliert und an einer Steigung, wo die Bremsen versagt haben, lässt sie bei einem Schuster Schuhleder auf die Klötze nageln und erfindet ganz nebenbei damit den Bremsbelag. Diese damals verbrennungsmotorseitig längste Autofahrt der Welt von einer einzigen entschlossenen Frau hat plötzlich bewiesen, dass das Automobil kein Spielzeug ist, sondern ein Verkehrsmittel. Und erst als sich das rumsprach, kamen die ersten Verkäufe. Das war aber ein erfolgreicher Weg vom Tüfteln zum wirtschaftlichen Erfolg durch eine ganze Menge Spott und Abwertung und eben auch Erfindergeist an absurder Stelle führt. Das ist eine Tugend, von der ich glaube, dass man sie aus dieser Region, aus dem schwäbischen Tüftlerinnentum ins 21. Jahrhundert übertragen kann. Dieses Handeln statt kaputtdenken und kaputtregulieren, das ist etwas, was uns im KI-Bereich ebenfalls noch fehlt. Zu genau diesem Thema habe ich mit Bernie Wagner gesprochen, dem Chief Sales Officer von Schwarz Digits.
KI wird die Welt verändern, viel, viel schneller, als das alle anderen denken. Es kann uns massiv schnell disruptieren. In der Vergangenheit war es immer so, dass unsere Unternehmen, die Hidden Champions und so weiter, gesagt haben, kann uns nicht so viel passieren, weil wir haben unser Intellectual Property, das ist in den Köpfen unserer Leute und unsere Daten sind safe. Diese Daten sind natürlich sehr schnell nutzbar und wenn sie nutzbar gemacht werden und in falsche Hände kommen, dann ist das natürlich auch eine massive Bedrohung, weil man von heute auf morgen disruptiert werden kann. Wir sehen das heute, es gibt Unternehmen, die mit ganz wenigen Mitarbeitern in der Lage sind, sehr großen Unternehmen massiv das Leben schwer zu machen. Das große Problem ist einfach diese Adoption. Ich sage immer, machen es wie wollen, nur krasser. Ja? Und wenn ich die Frage stelle in die Audience, wer von euch nutzt denn jeden Tag KI? Dann gehen alle Hände hoch. Wenn ich frage, wer von euch nutzt denn die KI aus Europa? Dann sind es maximal 50%. Und das ist ein Thema, das muss sich ändern. Deswegen, wir müssen daran arbeiten, dass wir halt eben auch mit Hilfe von Stackit als Vehikel diese Plattform bieten, dass all diese souveränen Player, europäischen Player oder halt internationalen Player, die die gleichen Werte haben, halt eben auch verfügbar gemacht werden für den Mittelstand, für den Public Sector, den Health-Bereich, aber auch vor allen Dingen für die großen Unternehmen. Und daran arbeiten wir Tag und Nacht. Meine Mutter sagte, wenn es dem Esel so wohl ist, geht er aufs Eis tanzen. Und ich glaube, wir waren schon sehr bequem in der Vergangenheit. Wir haben das Thema Cloud ein Stück weit verschlafen gehabt. Wir haben das Thema KI, bis auf wenige Player hier in Europa und auch in Deutschland und mit Aleph Alpha, waren wir nicht immer an vorderster Front. Und das jetzt aufzuholen, das geht nicht innerhalb von einem Tag, ja, sondern da muss man halt seine Hausaufgaben machen, hart investieren.
Das ist vielleicht der schmerzhafteste Satz, den ich auf der Tech gehört habe, weil er eben genau diese Lücke zwischen Reden und Tun trifft, auf diesen Punkt der digitalen Souveränität eingeht. Man kann eben glühend für Europa sein, man kann eben wirklich glauben, dass wir nicht nur eine Chance verdient haben, sondern auch eine haben, die wir alle nutzen müssen. Und trotzdem hat man noch nicht einmal ausprobiert, ob nicht vielleicht Mistral mit dem neuen großen Sprachmodell eine mindestens genauso gute Alternative sein kann, wie sagen wir ChatGPT oder Claude. Das ist ein Punkt, wo man sich auch an die eigene Nase fassen muss. Warum das, was hier in Deutschland, in Europa entsteht, von uns selbst häufig zunächst mit einem Naserümpfen begrüßt wird und nicht mit einem, lass es uns doch ausprobieren. Man kann ja hinterher immer noch sagen, naja, es ist halt nicht so gut wie. Vielleicht kann man aber auch sagen, aha, die Vorteile, wenn wir das richtig machen, können überwiegen. Und einer der wesentlichsten Vorteile ist, dass man beim Machen erstmal versucht, sich zu fokussieren auf genau die Bereiche, die eben langfristig und nachhaltig und vor allem wirtschaftlich von Vorteil für Deutschland und Europa sein können. Ich glaube nicht an Autarkie, ich glaube nicht an Tech-Nationalismus. Ich glaube auch nicht, dass wir gleich übermorgen in Deutschland noch krassere und bessere große Sprachmodelle als im Silicon Valley bereit sind herzustellen. Und trotzdem gibt es viel zu viele Bereiche, wo wir uns so ein bisschen zu bequem, so ein bisschen zu vorurteilsbeladen sagen, nee, ach, das probieren wir gar nicht erst aus. Der Spott und die Häme, die wir vielen Plattformen und vielen Geschäftsmodellen am Anfang, gerade aus Deutschland, gerade aus Europa entgegenbringen. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel aus meiner persönlichen digitalen Historie. Twitter, wo ich vergleichsweise früh ab 2007 intensiv mit dabei war. Twitter hatte in den ersten anderthalb Jahren, bis 2008, vielleicht sogar 2009, ständig massive technische Probleme. Bis heute als Meme übrig geblieben ist der Fail Whale. Twitter hatte als Logo einen Vogel, aber immer wenn es nicht funktioniert hat, dann kam ein Wal, der Fail Whale. Der Fail Whale, den habe ich 2008 häufiger gesehen als den Twitter-Vogel. Und trotzdem sind so viele Leute irgendwie verzeihlich damit umgegangen. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch das entsprechende Produkt sensationell war und sich fantastisch angefühlt hat. Und trotzdem gibt es da eine Haltung, an der wir, die Öffentlichkeit, die Bevölkerung, die Leute, die direkt konfrontiert sind mit digitalen Produkten und KI, an der wir arbeiten müssen. Nicht schlecht zu reden. Natürlich gelingt das umso leichter, je größer, je wirkmächtiger und je positiver die Vision ist, die man sich gerade anschaut. Was diese Vision angeht, habe ich auf der Tech in Heilbronn mal gewissermaßen das Fernlicht angeschaltet und mit Achim Kempf gesprochen. Er gilt als einer der weltweit führenden Forschenden zum Thema Quantum Computing.
Am meisten fasziniert im Moment ist die Tatsache, dass in den nächsten paar Jahren die Quantentechnologie einen großen Wandel durchmachen wird. Im Moment konzentriert man sich in der Quantentechnologie darauf, die Quantencomputer zu stabilisieren. Es geht bei Quantum Computing ja darum, einzelne Teilchen zu manipulieren, einzelne Elektronen, einzelne Atome. Und die sind natürlich so winzig, dass sie sehr stark Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Und das bedeutet, dass ganz einfach eine 0 zu 1 werden kann, eine 1 zu 0 werden kann. Da gibt's Fehler. Die große Herausforderung war und ist immer noch, diese Fehler schneller zu beheben, schneller zu korrigieren, als sie auftreten. Das ist so ähnlich, wie wenn man einen Hochseilakt macht. Ich möchte über so ein Hochseil balancieren und wenn ich da nicht trainiert bin, dann wird mich schon der erste Ausrutscher runterwerfen. Aber wenn man richtig gut trainiert ist, dann kann man solche Bewegungen auf dem Hochseil schneller korrigieren, als die Fehler auftreten. Und in dem Moment ist man dann ein Hochseilkünstler, der bequem vor und zurück gehen kann. Und so an dieser Stelle sind wir gerade mit den Quantencomputern. Wir sind dabei, sie balancieren zu lernen. Und man kann das bisher mit so etwa 40 Qubits machen. Man kann also deren Fehler so schnell korrigieren, wie sie auftreten und sogar schneller. 40 Qubits kann man noch simulieren mit einem klassischen Computer. Worauf man, auf die Zahl, auf die man so achten soll, ist eigentlich 100 Qubits. Wenn man das schafft, 100 Qubits schneller Fehler zu korrigieren, als die Fehler auftreten, dann hat man es geschafft. Und das ist dann der Moment, in dem die ganze Industrie sich ändern wird. Der Grund ist der, Quantencomputer mit 100 Qubits können nicht mehr simuliert werden von einem klassischen Computer. Selbst wenn man alle klassischen Computer der Welt zusammenschalten würde, könnten sie nicht das tun, was 100 Qubits können. Jetzt die Frage, wann hat man 100 Qubits, die Fehler korrigiert sind? Na, die Roadmaps der Hardware Manufacturers sagen zwischen 1 und 5 Jahren. Eine Firma, QEra aus Harvard, sagt, die machen es dieses Jahr noch. Also dieses Jahr noch, oder spätestens in 5 Jahren, werden wir Quantenprozessoren haben mit 100 logischen Qubits. Die können Dinge tun, die man nicht mehr simulieren kann mit klassischen Maschinen. Wenn man so eine Einheit einmal bauen kann, kann man sie auch oft bauen. Das bedeutet, man wird sie miteinander zusammenschalten, um dann noch mächtigere Quantencomputer zu erhalten. Man wird die Computer auch zusammenschalten aus einem anderen Grund. Wenn man Quantencomputer zusammenschaltet, bekommt man Quantenkommunikation. Und Quantenkommunikation ist gesichert, nicht durch die Cleverheit der Informatiker oder der Mathematiker, sondern durch die Naturgesetze selbst. Und das wird der große Umschwung sein, die große Änderung sein in dem Feld der Quantentechnologien. Die nächsten 2, 3, 4, höchstens 5 Jahre wird man noch mit Quantenfehlerkorrektur beschäftigt sein. Und dann wird sich das Feld umorientieren und man wird Quantencomputer mit Hilfe des Quanteninternets zusammenschalten, um größere Quantencomputer zu halten und um auch Quantenkommunikation zu haben, mit der die Cybersecurity dann sichergestellt sein wird. Das finde ich eigentlich so im Moment die technologisch faszinierendste Entwicklung, die da gerade abläuft. Und wenn man das mal hat, wenn man also große Quantencomputer hat, dann werden die natürlich zu neuen Anwendungen führen, wie zum Beispiel in der Pharmakologie, wo man Moleküle, die ja selbst Quantensysteme sind, natürlich nirgends besser simulieren kann als auf einem Quantencomputer. Aber auch für die Optimierung, für die Logistik werden Quantencomputer sehr nützlich sein. Und natürlich zum Brechen von Codes. Wenn man zum Beispiel heute eine Webseite aufruft und die fängt mit HTTPS an, dann steht das S für Security und das bedeutet normalerweise RSA. Das ist diese RSA-kryptografische Methode. Aber RSA wird gebrochen werden von Quantencomputern. Das heißt, das muss man umstellen. Ja, praktisch heißt das für jemand, der mit sensitiven Daten umgeht, ob das jetzt Regierung oder ein Krankenhaus ist oder eine Bank oder wer auch immer, die müssen eigentlich jetzt schon umstellen auf kryptografische Methoden, die man Post-Quantum-kryptografische Methoden nennt, die dann auch Quantencomputern standhalten werden. Das BSI hat die Timeline vorgezogen. Innerhalb von 3 Jahren soll man jetzt eigentlich schon diese Methoden implementiert haben. Und wenn man in der Industrie ist und computerintensive Dinge tut, ist man vielleicht gut beraten, sich heute schon zu überlegen, wie kann ich mal Quantencomputer einsetzen?
Tüfteln in all seiner Radikalität hört natürlich beim Heute nicht auf, sondern fokussiert ja immer irgendwie in die Zukunft. So wie der Begriff Verbesserung ja eigentlich ein extrem zukünftiger Begriff ist, weil er sagt, das, was heute da ist, ist mir nicht gut genug, ich möchte es verbessern. Wenn Achim Kempf von RSA spricht, also einer Verschlüsselungsmethode, die irgendwann demnächst mit Quantum Computing knackbar sein wird, dann sehen wir, dass das eben nicht nur ein wirtschaftlich vielversprechender Ansatz ist, wo vielleicht irgendwann mal ein Weltmarktführer aus dem Schwäbischen kommen könnte, sondern dass das immer auch eine Sicherheitsfrage ist. Eine Frage der digitalen Souveränität ohnehin, denn in dem Moment, wo ein Land eine Verschlüsselung knacken kann und das andere nicht, kann man sich ungefähr vorstellen, was das für das Kräftegleichgewicht bedeutet. Quantencomputer werden Verschlüsselung knacken, die wir heute als sicher betrachten. Und wenn sich das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, unsere oberste deutsche Tech-Sicherheitsbehörde gewissermaßen, wenn das BSI sich dazu gezwungen sieht, die Frist, wo quantensicher verschlüsselt sein muss, so weit nach vorne zieht, dass schon in 3 Jahren alles umgestellt sein muss, dann erkennen wir, das ist nicht mehr irgendwie ein ferner Horizont, dann ist das die nächste Legislaturperiode, in der natürlich jetzt schon Weichen gestellt werden müssen, damit wir nicht plötzlich, wenn, sagen wir, China genau diesen Durchbruch als erstes erzielt, wir da liegen und komplett durchleuchtbar sind mit digitalen Mitteln und KI. Denn dann nützt eben auch Datenschutz nichts mehr, wenn Verschlüsselungen einfach nicht sicher sind. Hier wird es für meine These des Tüftlertums in Deutschland und Europa richtig interessant. Denn beim Quantum Computing sind Deutschland und Europa alles andere als Nachzügler, sondern ziemlich genau der Ort, wo einige der vielversprechendsten Technologien und auch Start-ups heute schon zu Hause sind. Dabei muss man eben auch betrachten, dass Kempf selbst, wie viele andere, eine Art Symbol dafür sind, wie dieser Quantum-Fortschritt in Europa bisher nicht voll ausgeschöpft worden ist. Achim Kempf hat auf der Bühne gesagt, dass wenn man alle Europäer und Europäerinnen, die im Ausland forschen, zurück nach Europa holen würde, dann wäre der Vorsprung für die anderen Länder kaum aufzuholen. Bei einer so wichtigen Zukunftstechnologie ist das dann eben auch die Frage einer souveränen Infrastruktur. Und weil wie bei KI die Infrastruktur für Quantum Computing unfassbar aufwendig und unfassbar teuer ist, es ist auch hier wieder eine Frage, wie schaffen wir Souveränität bei einer Technologie, die im Bereich Sicherheit, im Bereich Wirtschaft, im Bereich Politik und im Bereich Freiheit massive Auswirkungen haben wird. Wenn wir heute also von digitalen Infrastrukturen sprechen, müssen wir sie auch ausrüsten gegen eine Bedrohung oder Bedrohungslandschaft, die in 3 Jahren ein völlig neues Level erreichen wird. Und jetzt in diesem Podcast, mit dem ich auch Mut machen möchte, sich selbst intensiv damit zu beschäftigen, wie eine solche KI-Transformation vorangeht oder wie man vielleicht selbst zur KI-Tüftlerin, zum KI-Tüftler werden kann, zum Beispiel mit Vibe-Coding, das wir in einer der nächsten Sendungen besprechen werden. Und da möchte ich als Abschluss zum Mut machen noch einmal Cem Özdemir das Wort geben.
Was Thema Mut? Wir haben ja ein Mutdefizit, das wissen alle. Wie können wir dem begegnen?
Indem man einfach anfängt. Also wir haben uns zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg vorgenommen, wir machen es mal anders. Wir schauen uns nicht Bericht für Bericht an, ob es den Bericht noch braucht oder jeden Bericht braucht. So, wir haben jetzt einfach mal gesagt, bis zum nächsten Jahr, 27, fallen alle Dokumentationspflichten ersatzlos weg. Es sei denn, die neue Landesregierung kann belegen, es braucht den Bericht und sie findet dafür eine Mehrheit.
Beleglastumkehr quasi.
Genau, also das Prinzip umkehren. Und nach der Abschaffung ist vor der Abschaffung und so wollen wir eigentlich weitermachen, auch mit neuen Regulierungen. Wer sagt, es braucht eine neue Regulierung, muss einen Vorschlag machen, welche dafür wegfällt.
Das ist die politische Unterstützung des Machens. Das ist die Form von Tüftlermentalität der Verbesserung übersetzt in die Politik. Eben nicht bei der Entbürokratisierung, die praktisch alle für notwendig halten, zu fragen, was man jetzt streichen darf, sondern umgekehrt zu verlangen, dass die Regeln, die bestehen bleiben sollen, genau begründet werden müssen. Die Beweislast wird umgedreht. Und darin sehe ich einen ziemlich großartigen Ansatz, der aus meiner Sicht weit über Baden-Württemberg hinaus in Deutschland und in Europa, speziell auch bei der europäischen Regulierung, zu einer Selbstverständlichkeit werden sollte. Denn auf diese Weise, glaube ich, wird im Zweifel gemacht und nicht geprüft. Das soll nicht bedeuten, dass wir in allen Dimensionen komplett deregulieren müssen. Wie gesagt, kommt es hier auf die Balance an. Das soll aber schon bedeuten, dass wir bei der Entwicklung vom Tüftlertum in Richtung des KI-Tüftlertums besonders das Machen, das Mut machen und das einfach Loshandeln unterstützen müssen. In dem Kontext habe ich die Tech in Heilbronn als radikal empfunden, als radikal optimistisch, als radikal machorientiert und auch als radikal neugierig und damit bis zu einem bestimmten Punkt angstfrei. Und deswegen möchte ich als harten, vielleicht auch seinerseits radikalen Abschlusssatz eine Aufforderung in diesen Podcast bringen. Schafft ein, zwei, viele Heilbronns. Und ja, er ist aus einem schwierigen Kontext geborgt. Im Original hieß er, schafft zwei, drei, viele Vietnams. Geschrieben hat ihn Che Guevara, der Guerillakämpfer mit Baskenmütze. Aber er meinte damit exakt das Gegenteil von dem, was ich meine. Er meinte bewaffnete Aufstände, die ich für grundfalsch halte. Das, was ich meine, ist eine konstruktive, zugewandte Form des Widerstands. Gar nicht Vollzeit und absolut zu kämpfen gegen Amerika, sondern sich den Unterschied anzugucken. Wofür steht zum Beispiel Heilbronn? Wofür steht das Schwabenland? Wofür stehen auch Deutschland und Europa als wirtschaftliche Kräfte, die eine Freiheit haben, eine Liberalität, eine Demokratie haben, eine bestimmte zivilisatorische Ebene erreicht haben, von der ich zumindest nicht ablassen will, nur weil KI die wirkmächtigste technologische Veränderung des 21. Jahrhunderts sein wird. Das Modell Heilbronn also, das Modell Baden-Württemberg also, sowohl was die historische Parallele angeht, das Tüfteln, wie auch den gegenwärtigen Mut und das gegenwärtige Machen angeht. Das, glaube ich, kann man weiter verbreiten. Das kann man als Modell für Deutschland benutzen. Das kann man als Modell für Europa benutzen. Und natürlich gibt es noch viele andere Modelle. Aber ich glaube, dass auf der Tech in Heilbronn deutlich geworden ist, dass die vielen deutschen Mittelständler, die Vize-Weltmarktführer im Sauerland, die Unternehmen in vierter Generation, die jüngeren Unternehmen, die vielleicht nur 60 oder 70 Jahre alt sind und trotzdem einen soliden Anteil an der wirtschaftlichen Substanz von Deutschland haben, dass die alle die Transformation der nächsten Jahre von erfolgreichen Unternehmen zu erfolgreichen KI-Unternehmen schaffen. Denn das, glaube ich, ist die Kernbotschaft von dem, was wir dort draußen gerade sehen. Alle Unternehmen werden KI-Unternehmen sein. So wie heute fast alle Unternehmen schon Softwareunternehmen sind. Also Unternehmen, die mithilfe von Software überhaupt ihre Erfolge erzielen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an meine GesprächspartnerInnen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gern weiter in sozialen Medien oder diskutiert mit uns. Zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Instagram, auf TikTok oder auf YouTube. Überall dort sind wir zu finden mit dem Account Tech, KI und Schmetterlinge und freuen uns, ich zum Beispiel auf LinkedIn, auch mit euch in die Diskussion zu gehen. Denn wie gesagt, ganz am Ende ist eine der wichtigsten Stärken Europas eine Vielstimmigkeit und eine Debatte, die am Ende in etwas Fruchtvolles münden kann. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.